Wir haben jetzt in der Leitung Markus Beckedahl vom Weblog netzpolitik.org und den hole ich jetzt hier mal rein. Hallo Markus. Hallo Markus.
Ich.
Hallo Markus.
Hi, jetzt höre ich dich noch besser.
Ja, sehr schön. Gut, schön, dass du Zeit für uns hast, um uns ein bisschen was über das Telekom-Paket zu erklären. Wie ich ja eben schon kurz sagte, es kam so ein bisschen überraschend, zumindest für mich, obwohl ich irgendwie schon immer relativ viel nahezu Sachen Überwachung lese. Kam letzte Woche, hattest du was in deinem Netz, na, politik.org-Blog darüber geschrieben. Und bevor wir irgendwie uns von dir erklären lassen, was das überhaupt mit dem Telekom-Paket auf sich hat, eine Frage, wie kann es sein, dass so in so einem Gesetzesentwurf Sachen versteckt werden? Na, zumindest war das mein erster Eindruck.
Ja, also eigentlich das Gesetzverfahren relativ transparent. Beim Telekom-Paket ist es ein leicht anderes Problem. Das ist so eine komplette EU-weite Rahmengesetzgebung für die Telekommunikation. Ursprünglich mit dem Ziel gestartet, Verbraucherrechte zu stärken. Und insgesamt gibt es 5 Richtlinien, die da diskutiert werden im Rahmen dieses Pakets. Das ist so eine Rahmenrichtlinie, die halt den ganzen Rahmen gibt. Dann gibt es eine Richtlinie zur Einrichtung einer europäischen Regulierungsbehörde. Dann gibt es die Universaldienstrichtlinie, am ehesten vergleichbar mit unserer Telekommunikationsgesetzgebung in Deutschland. Es gibt die Datenschutzrichtlinie, E-Privacy genannt. Und es gibt noch eine Empfehlung an die Kommission für die Entwicklung einer digitalen Dividende. Da geht es halt um Open Spectrum und wie gehen wir jetzt irgendwie mit den ganzen Spektren um, die da teilweise frei werden. Und die ganze Diskussion ist vor einem Jahr gestartet und wie das im EU-Parlament so ist, da möchte halt irgendwie jeder mitreden und es gibt keinen starken Ausschuss und man verteilt das dann einfach irgendwie verschiedene Richtlinien auf verschiedene Ausschüsse und die diskutieren das dann und es nimmt ja eigentlich auch keiner wirklich wahr, was so auf EU-Ebene passiert, meistens erst, wenn es zu spät ist, die Vorratsdatenspeicherung. Ja, und das hat jetzt mittlerweile eine Fassung erreicht, dass man halt in die Vorabstimmung ging. Also im September soll das Ganze abgestimmt werden und jetzt gab es halt gestern die ersten wichtigen Ausschussvorabstimmungen. Das kann man so quasi als Stimmungsbild sehen, wenn halt Ausschüsse Empfehlungen geben.
Ja, und mal kurze Zwischenfrage. Das hört sich nach einem relativ dicken Entwurf an. Ich habe gehört, das wären so 300 Seiten.
Wie gesagt, 5 verschiedene Richtlinien. Und diese 5 verschiedenen Richtlinien haben halt bis zum gestrigen Tag so ca. 1200 verschiedene Änderungsanträge produziert. Also das muss man sich halt vorstellen. 5 riesige Themen, ganz viele Abgeordnete sind damit beschäftigt und jeder versucht da so seine kleinen Sachen reinzubringen in Änderungsanträgen. Und genau in diesem Prozess, also die Änderungsanträge, die dann zur Abstimmung jetzt vorgelegt worden sind, hat es die Musikindustrie geschafft, mit irgendwie ihnen nahestehenden Abgeordneten verschiedenste Vorschläge einzubringen, die ja ziemlich stark auf der Agenda standen, bis wir da intervenierten, die ja ein freies und offenes Internet massiv gefährdet hätten und zu mehr Überwachung und einem Abbau von Netzneutralität geführt hätten.
Ja, und so wie ich das am Anfang mitbekommen habe, ist das ja auch eher so durch einen Tipp bekannt geworden, dass da so kleine Eier versteckt sein sollen, dass man festgestellt hat, so sagt man, das kann doch nicht sein, da über den gesamten Text sind so viele kleine Überraschungen verteilt und deswegen ist das auch erst relativ spät bekannt geworden.
Ja, genau. Also da gibt es halt dann von das EU-Parlament hat verschiedene Schattenberichterstatter und Berichterstatter für die einzelnen Richtlinien in einzelnen Ausschüssen, die halt ein bisschen mehr zu sagen haben und sich ein bisschen mehr mit einzelnen Richtlinien beschäftigen. Und verschiedene konservative und liberale Abgeordnete aus verschiedenen Ländern haben verschiedene Gesetzes- oder Änderungsvorschläge, sogenannte Amendments, vorgelegt, die einzeln betrachtet jetzt alle gar nicht so schlimm klingen, aber wenn man sie so quasi als Framework begreift, wenn die alle so durchgekommen wären, dann hätten die miteinander interagiert und hätten ja was vollkommen anderes geschaffen, nämlich eigentlich das Gegenteil von dem ursprünglichen Ziel, nämlich Verbraucherschutz zu erhöhen.
Ja, also das ist ja wohl mal ein ganz krasses Ding, würde ich sagen. Also
ja, aber ich meine, ganz normal, also in den USA läuft das noch schlimmer ab. In den USA, da verstecken wir dann im Anhang von irgendwelchen Steuergesetzgebungen irgendwelche Einschränkungen zu Computerspielen oder sonstige Sachen.
Also ich erinnere mich ja noch an vor 2-3 Jahren, als die Softwarepatente im Fischereiausschuss beschlossen werden sollten. Und da dachte ich schon, oh, das kann man irgendwie kaum steigern. Aber
Das war schon noch was anderes, weil da ging es halt einfach nur darum, dass die Regierungen damals einfach einen Beschluss fassen mussten und der Fischereiausschuss war halt, traf sich einfach als nächstes.
Ja, und ist denn bekannt, na, diese Abgeordneten, die das so einschleusen, so wer das so ist, na, und na, dass man denen irgendwie zukünftig mal ein bisschen genauer auf die Finger gucken kann, vor allen Dingen, weil es ja auch heißt, na, dass gerade so die auf EU-Ebene einzelne persönliche Verquickungen mit der Musikindustrie sein sollen, na, und zwar in Richtung Frankreich, na, Plattenindustrie.
Ja, da gab es bei der Durchsetzungsrichtlinie Madame Fortou, die verheiratet ist mit dem Chef von Vivendi Universal und deren Familie Vivendi Universal Aktien besitzt und die tatsächlich eine Verquickung hatte. Bei der Durchsetzungsrichtlinie ging es halt darum, wie kann die Musikindustrie an IP-Adressen leichter rankommen, unter anderem, wie kann geistiges Eigentum besser durchgesetzt werden. In diesem Fall kamen die Vorschläge größtenteils aus Frankreich und England und wurden von den Abgeordneten unterstützt. Das sind auch genau die beiden Länder, die halt massiv in Richtung Internetsperrung schon Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht haben. Also in Frankreich ist als erstes die Parole ausgerufen worden von Sarkozy, man wolle ein zivilisiertes Internet schaffen. Und gemeint war damit, dass halt Sarkozy so quasi seinen Freunden aus der Medienwelt die passende Rahmengesetzgebung gibt, damit ja Tauschbörsennutzer und sonstige durch eine Three Strikes and You Are Out Strategie, also nach 2 Verwarnungen wird dir einfach das Internet gekappt, einfach eine weitere Eskalationsstufe eingebaut wird in der Bekämpfung.
Und das geht ja auch alles in Richtung Netzneutralität, nämlich dass der Provider nicht mehr als reiner Beförderer der Daten betrachtet wird, na, sondern so eine Art Zensor spielen soll, oder?
Ja, da nach einigen Vorschlägen wollten die Abgeordneten, dass halt quasi die Provider ja als Hilfs-Sheriffs irgendwie agieren, dass halt im Optimalfall die Musikindustrie direkt einfach nur irgendwie Nachrichten schickt, hier schmeißt mal den einen Kunden raus und so weiter. Und dass man halt auch Mittel, zum Beispiel Deep Packet Inspection, in die laufenden Datenströme reinschaut und nachschaut, ob da jetzt rechtmäßige oder nicht rechtmäßige Inhalte drüber gehen. Das ist auch der Knackpunkt, der immer noch jetzt drin ist, dass die Verwendung des Wortes Lawful Content, also rechtsmäßiger oder gesetzesmäßiger Content, wo nach der aktuellen Abstimmungsfassung die Provider ihre Kunden nur darüber aufklären sollen. Aber wir fragen uns halt, was hat dieses Wort da überhaupt drin zu suchen? Weil im Umkehrschluss, was machen die denn mit unlawful content, also ungesetzmäßigen Content? Und wie können die überhaupt herausfinden in den Datenströmen, ob jetzt was gesetzmäßig ist oder nicht? Also dafür muss man ja eigentlich quasi in die Datenströme immer noch reinschauen können.
Und vor allen Dingen müsste man irgendwo speichern, welche Datensprüche mit welche IDs haben, also beziehungsweise zuordnenbar machen.
Das ist nicht das Problem, aber hier haben wir eher das Problem der von Netzfiltern, die halt nach Ansicht der Musikindustrie am besten bei den Providern aufgestellt werden, dass die halt ja automatisch, sagen wir mal, den ganzen Madonna-Content irgendwie rausschmeißen, der jetzt nicht über irgendwelche DRM-Plattformen zum Beispiel verkauft wird.
Ja, also was ich vor allen Dingen krass an diesem Denkansatz finde, dass die Provider zu Hilfs-Sheriffs gemacht werden und dass auf bloßen Verdacht hin einer ankommen kann und sagen so, ja hier, das ist aber eigentlich mein Content, wirf den mal raus aus dem Internet, wie soll der Provider wissen, so dem gehört der Content eigentlich und das ist rechtmäßige... Das ist eine rechtmäßige Anfrage. Na, ich glaube, da klingelt was.
Ja, das gebe ich mal kurz weiter. So, fertig.
Also die Zuordnung, woher soll der Provider wissen, ja, na, da ist jetzt ein rechtmäßiger Content-Inhaber und dem klemme ich mal kurz ab. Also das ist insgesamt natürlich ein Wunschtraum der Content-Inhaber, aber dass das wirklich in die Realität umzusetzen ist, ist ja eigentlich kaum möglich.
Ja, das ist sehr gut möglich. Also wir wählen da immer den Vergleich, in China machen die das schon, nur dass in China alle Wörter wie Demokratie und so weiter aus dem Netz rausgestrichen werden und bei uns sollen halt urheberrechtlich geschützte Werke rausgestrichen werden. Im Endeffekt sind die Mechanismen, die man dafür braucht, jeweils dieselben. Es sind nur verschiedene Beweggründe, weswegen man das einführen möchte.
Mhm. Was waren denn noch für so feuchte Träume der Urheberrechte dabei?
Das waren eigentlich so die beiden großen quasi Internet, eine Rahmengesetzgebung für das Internetsperrungsmodell wie in Frankreich zu schaffen, was auf eine Musikindustrie-Initiative hinaus geschaffen wurde. Also die Musikindustrie hat das Anfang 2007 in ein Positionspapier reingeschrieben. Sie haben es in den USA versucht, das hat nicht geklappt. Also haben sie es nach Europa exportiert, wo halt Frankreich sofort darauf eingestiegen ist. Unsere Bundesregierung hat übrigens auch schon in Form von unserem Kulturstaatsminister Neumann und Angela Merkel ihre Sympathien für diese Pläne geäußert. Da warten wir auch noch auf eine Reaktion von der Bundesregierung. Ich habe die mal vor 2 Monaten angemeldet, habe mal nachgefragt, was ist. Und ja, die müssen mir irgendwann antworten. Dann halt diese ganzen Netzneutralitätssachen, dass man halt Filter einbaut und verschiedenste sonstige Überwachungsdinge, die man da schaffen möchte.
Mhm. Und Montag war so Beratung über diese Geschichte, über das Telekom-Paket. Was ist dabei rausgekommen und wie geht das jetzt weiter?
Montag ist in den beiden wichtigsten Ausschüssen, dem Binnenmarktausschuss und dem Industrieausschuss, über erstmal 300 und in dem anderen Ausschuss 800 Änderungsanträge abgestimmt worden. Dabei ist halt die große europäische Linie von Überwachung des Internetverkehrs zur Urheberrechtsbekämpfung erstmal rausgeflogen. Was drin geblieben ist, ist, dass halt die EU-Staaten selbst da Gesetzgebungen für schaffen können. Es sind noch ein paar verschiedene Trojaner drin geblieben, dass man halt mit Hilfe einer anderen Gesetzgebung da nochmal andocken könnte. Es läuft ja gerade auf internationaler Ebene das sogenannte ACTA-Abkommen. Anti-Counter-Piracy, also Anti-Piraterie-Abkommen, was im Rahmen der G8 gerade auch wieder diskutiert worden ist. Man hat sich auf eine Kompromisslinie geeinigt, was auch aufgrund unseres massiven Drucks aus dem Netz erreicht worden ist. Man hat halt die radikalen Positionen abgelehnt, aber es sind halt noch, wie ich eben meinte, so bestimmte Wörter in bestimmten Kompromissanträgen drin, wie lawful content und so weiter, die uns halt befürchten lassen, dass noch nicht alle kritischen Beiträge sozusagen raus sind, dass man halt immer noch leichte Tore offen gelassen hat, dass halt so eine Gesetzgebung sehr schnell wieder auf die Tagesordnung kommen kann.
Ja,
und was? Das waren jetzt quasi wichtige Vorabstimmung, wenn so ein wichtiger Ausschuss zu einer Richtlinie, womit man sich die ganze Zeit beschäftigt, irgendwie eine Vorabstimmung, eine Ausschussabstimmung macht, dann ist das so quasi eine Empfehlung in das ganze Plenum an all die anderen Leute, die sich mit Fischerei oder sonst wie beschäftigen, dem bei der Plenumsabstimmung zuzustimmen. Und die war angesetzt für den 2. September. Jetzt haben die nämlich Sommerpause. Nach der Sommerpause ist das so eine der ersten Abstimmungswochen in Straßburg und wir haben heute erreicht, dass man das alles nochmal verschiebt und zwar von dem 2. September, wo es jetzt eine erste Anhörung geben wird, auf vermutlich den 22. September, wo das EU-Parlament dann darüber abstimmt. Das heißt, wir haben 3 Wochen dazu gewonnen, wo wir nach der Sommerpause die Abgeordneten besser informieren können, dass sie hier halt im Interesse eines offenen und freien Internets letztendlich abstimmen werden.
Ja, das klingt ja jetzt nochmal ganz gut, dass da jetzt noch ein bisschen Zeit gewonnen wurde. Was kann jeder Einzelne da noch irgendwie tun?
Im Moment sind wir selbst dabei, alles zu analysieren, was da passiert ist. Also wenn so ein Industrieausschuss 800 verschiedene Änderungsanträge abstimmt, dann muss man die zum Schluss puzzelartig wieder zusammensetzen und muss sie sich nochmal genau durchlesen, muss nochmal schauen, wie die einzelnen Paragraphen miteinander interagieren. Und wir werden auf jeden Fall eine bürgerrechtsfreundliche Abstimmungsempfehlung formulieren. Und mit Hilfe, wenn wir das dann fertig haben, das wird so wahrscheinlich im nächsten Monat passiert sein, kann man nochmal seine Abgeordneten kontaktieren und die darauf hinweisen, dass es halt diese Abstimmungsliste mit Wahlempfehlungen gibt und wenn sie für ein freies und offenes Internet stimmen, dass sie sich diesen anschließen könnten. Man kann natürlich darüber bloggen und andere darauf hinweisen, dass es im Moment eine solche Diskussion auf der EU-Ebene gibt, wo es hilfreich ist, dass viele sich darüber informieren, dass viele da auch mitmischen. Und
also letztendlich an Abgeordnete wenden und Meinungen kundtun, zum Beispiel im Internet.
Ja genau, also das unser Protest jetzt, der eigentlich auch nur wenige Tage lang lief, hat halt erstmal den Erfolg gehabt, dass die Abgeordneten ein bisschen aufgeschreckt worden sind, dass da eine ganze Menge Menschen, viele dachten halt, sie schaffen da eine verbraucherfreundliche Rahmengesetzgebung. Auf einmal kamen ganz viele Proteste von Bürgern, die meinten, hey, ihr baut aber gerade Bürger- und Verbraucherrecht ab. Und die haben sich da erstmal jetzt ein bisschen mehr mit beschäftigt. Und dieser Druck sollte im Optimalfall aufrechterhalten werden, dass sie sich weiterhin damit beschäftigen, weil nächstes Jahr sind ja Wahlen. Hier haben wir als Wähler auch einen guten Druckpunkt. Und immer darauf hinweisen, dass sie sich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigen sollten und das nicht nur den einzelnen Experten in ihrer Fraktion überlassen sollten.
Ja, nun noch eine letzte Frage zu dem Thema. Wie sieht es denn mit der europäischen Vernetzung der Bürgerrechtler aus? Na, kommt die vielleicht sogar einen Tick voran durch solche überraschenden Geschichten?
Also wir haben eigentlich schon relativ lange eine gute Vernetzung zwischen den europäischen Bürgerrechtlern im Internetbereich. Das Hauptproblem ist, dass es halt immer noch relativ wenige sind, die tatsächlich was tun. Aber die sind wiederum sehr gut miteinander vernetzt. Aber die meisten haben auch wiederum das Problem, also dass wir machen das in unserer Freizeit so nebenbei. Und das ist natürlich dann immer so ein gewisser Ressourcenmangel und wir könnten noch viel mehr Menschen gebrauchen, die sich halt ähnlich wie der Umweltbewegung, wo ja auch zigtausende, wahrscheinlich in Deutschland wenige Millionen Menschen irgendwo sich engagieren oder Mitglied sind, dass halt auch diese zig Millionen Internetnutzer sich mal als Lobby begreifen und halt für ein offenes und freies Internet beziehungsweise den Erhalt von diesen politisch einsetzen.
Zumal man ja ein bisschen enttäuscht sein muss von den Verbraucherverbänden, die ja einfach auch nur für verbraucherfreundliches Digital Restriction Management da sind, sich einsetzen und nicht für die komplette Abschaffung.
Ja, da war ich ein bisschen verwundert, dass unser Bundesverband Verbraucherschutzzentrale gestern eine Pressemitteilung rausgab, dass man halt es gut fand, dass halt die Internetüberwachung abgeschafft worden ist, aber man forderte halt ja tatsächlich ein verbraucherschutzfreundliches Digital Rights Management und das war ein klein wenig fehlplatziert in dieser Pressemitteilung. Aber andererseits, wir haben da auch nur 2-3 Menschen, die sich damit beschäftigen und das ist auch nicht so die starke Lobby. Die machen da ja auch alles und nichts von Klingeltönen bis Netzneutralität im Endeffekt. Und wir brauchen einfach viel mehr Menschen, die sich damit beschäftigen und die auch den Politikern das Internet zum Beispiel erklären. Das sind ja größtenteils ältere Menschen, die nutzen das nicht wirklich und die haben da teilweise noch falsche Vorstellungen, was man damit anfangen sollte. Und die brauchen Beratung, die können wir ihnen liefern, wir können ihnen das erklären und wir brauchen da halt noch ein bisschen Hilfe bei.
Gut, dann sind wir schon am Ende. Ich danke dir vielmals für die beantworteten Fragen. Ich kann nur dazu aufrufen, Leute, lest netzpolitik.org.
Ja, danke.